Wir haben eine neue Reihe, das Einzigartige an Jesus. Ihr habt gedacht, es wäre mal wieder schön, wenn wir Neues Testament, Jesus groß vor Augen stellen, aber man könnte jetzt einfach das Evangelium entlang gehen, aber das haben wir dann auch wieder Sonntagstexte und dann, ich fürchte immer wieder ein bisschen so, wir kommen dann in einen Gleichschritt hinein. Ich dachte, es ist mal gut, wir gehen im Neuen Testament nach gewissen Themen vor. Und stellen an Jesus etwas heraus, was uns ganz besonders groß wird. Es gibt natürlich Unzähliges, was wir an Jesus bewundern können. Den Hirten oder seine Erlösung oder seine Liebe. Aber das wollen wir gerade so tun, dass wir einmal sagen, lass uns mal eine Sache rausgreifen und dann an ein paar Stellen nur tiefer fassen und das einmal unterstreichen, um wieder Zusammenhänge zu sehen und vielleicht auch zu merken, da wird im Neuen Testament etwas ganz besonders hervorgehoben. Und das wollen wir begreifen und das wollen wir verstehen und klarer sehen. Und ich habe heute ausgewählt und in der Stille des Urlaubs habe etwas gewählt, was in den letzten Wochen sehr stark diskutiert wurde im Fernsehen, in den Zeitungen, nämlich den gekreuzigten Jesus. Jetzt keine Sorge, ich möchte nicht über Gerichte und Dinge, das ist ja völlig richtig, was das Gericht gesagt hat, der Staat darf keinen Zwang ausüben. Das ist bloß, wie natürlich manche richtigen Dinge wieder im Volk unter Ankommen, auch wieder schwierig. Und deswegen ist ja, um diese Sache geht es ja gar nicht, sondern wir haben ja auch keine Kruzifix, in diesem Raum gibt es kein Kruzifix, also wir wollen ja gar keins. Und das ist ja im Kirchenraum wieder anders als öffentliche Schule, niemand von uns will eine öffentliche Schule, also das Problem, da sind wir uns schnell handelseinig. In Bayern gibt es auch viele Traditionen, die auch nicht sehr viel ins Herz hineingehen. Sondern, was mich jetzt interessiert, in der Diskussion hat man da plötzlich auch diese lieben Leute, die da prozessiert haben, wo die Anthroposophen schnell gesagt haben, das sind doch gar keine Anthroposophen. Anthroposoph würde sowas nie sagen und so, hat mich interessiert, dass die Leute sagten, das Kreuz bedränge sie. Und ich habe Ihnen ja auch gleich gesagt, benützen Sie doch bitte eine solche Situation, wo es plötzlich in einer Gruppe gesellschaftlicher Zusammenkunft, bei einer Party oder wo Sie sind, da kann man ganz locker übers Kreuz reden, weil Sie mit wenig Gesetz beim Thema sind. Das ist schon mal Stadtgespräch. Und da müsste man eigentlich drüber sprechen, sage, wie empfinden Sie eigentlich das? Und wieder meinen alten Rat, lassen Sie doch zuerst die Leute mal reden, bevor Sie anfangen zu predigen. Hören Sie mal zu, was die Leute sagen. Und wenn da einer sagt, hoch, das bedrängt mich eigentlich, oder dann gibt's Leute, die sagen, im Zeichen des Kreuzes ist so schrecklich viel geschehen. Stimmt ja auch. Die judenchristliche Gemeinde von Jaffa hat ja uns damals gesagt, wir können im Kirchenraum kein Kreuz aufstellen, weil es für jeden Juden so eine schreckliche Assoziation ist mit dem, was an ihm geschehen ist. Ist ja furchtbar. Da dachte ich, können wir nicht heute nochmal uns bewusst machen, warum legt denn das Evangelium so großen Wert auf den Gekreuzigten? Was bedeutet es für uns nach dem Neuen Testament? Deshalb zuerst einfach zur Information noch ein paar Dinge, bevor wir dann in Bibelstellen gehen. Das Symbol des Kreuzes. Das wissen wir gar nicht, wann das begonnen hat. Und zum Symbol habe ich keinen Bezug. Ich weiß auch nicht, ob es sehr gescheit ist, wenn unsere Bischöfe ein Kreuz als Schmuck zahlen oder als Ehrenzeichen. Es ist schwierig. Wir haben es in unserer Kirche, da passt hin als ein Zeichen, auf das unser Glaube sich ausrichtet. Da werden wir heute drauf kommen, das ist die Mitte. Aber wo es in der Urchristenheit anfing mit dem Symbol, wissen wir nicht. Es gibt die erste Spur in Pompeji. Bei den Ausgrabungen fand man ein Kreuzsymbol, da haben sich die Forscher lang gestritten, ob es einfach Zufall war. Aber die letzten Untersuchungen deuten eigentlich darauf hin, dass es schon der Hinweis auf ein Christenhaus ist. Wir haben sonst eigentlich das Kreuz als Symbol nicht bis zum Jahr 312. Das ist ja eine unheimlich lange Periode. 312 Jahre. So lange lebe ich noch nicht. Ja, wenn man mal denkt. 312 Jahre. Das geht unheimlich weit zurück. Beim Konstantin. Der Konstantin hat es auf die Schilder seiner Soldaten machen lassen. Übrigens keine gute Sache. Auf die Kriegswaffen. Und da kommt es davon her. bei den Kreuzzügen natürlich und so weiter, dass die furchtbaren Erinnerungen an das Kreuz da sind. Beim Symbol. Also der Symbolwert ist gar nicht wichtig. Die ersten Christen hatten ein anderes Symbol, den Fisch. Als Geheimzeichen Ichthys und die griechischen Buchstaben Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Diese fünf Buchstaben, die ersten Buchstaben dieser Worte in Griechisch und dann im griechischen Alphabet geschrieben, kommt wieder auf den Fisch. Sonst nicht. Und jetzt schauen wir uns mal an 1. Korinther 1, 23. Wir gehen in die urchristliche Gemeinde. In der Verkündigung hat der Gekreuzigte die Mittelstellung gehabt. 1. Korinther 1, 23. Paulus fasst die gesamte Verkündigung zusammen. Sie müssen sich vorstellen, Korinth. Ich habe immer noch den Traum, mit Ihnen mal eine Griechenlandfahrt zu machen. Korinth. Oben Akrokorinth, die Burg, unten diese herrliche Stadt mit all diesen großartigen Bauwerken, eine liederliche Hafenstadt. Paulus kommt hinein, was predigt er? Predigt er über die Moral, über die Sitte, über die Lebenswende, Buße. Er sagt, den gekreuzigten Jesus. Das ist mein Thema. 1,23. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Hellenisten, den Menschen mit der griechischen Kultur, es waren da die Römer, den hellenistisch geprägten Menschen mit der hellenistischen Denke, das ist ein Kulturbegriff, eine Torheit. Die sagen, was fange ich mit dem Toten an? Und genau die gleichen Argumente haben Sie jetzt in der Diskussion wieder gehört, dass Leute sagen, ich finde das grausam, einen Leichnam anzugucken. Die einen haben das ästhetisch ausgedrückt, genauso wie die Hellenisten damals. Andere haben gesagt, was soll überhaupt ein Kreuz? Wir waren dann jetzt im Urlaub im Allgäu immer wieder eigentlich erfreut. Hier hat der eine Vers geheißen, möchtest du die Größe Gottes sehen, dann musst du in die Berge gehen. Möchtest du Gottes Liebe sehen, dann musst du unterm Kreuze stehen. Super, genau um das geht's. Wunderbare Worte, die da oft da angebracht sind, auf den Bergkreuzen. Auch Erinnerungstafeln an schreckliche Unglücksfälle, wo Kinder tödlich verunglückt sind vor langer Zeit. Das ist schon bewegend, wenn man das so sieht. Aber da geht es darum, als den Mittelpunkt der Verkündigung des Evangeliums, der Missionspredigt. Und es ist immer eine Frage, ist das noch die Mitte unserer Verkündigung? Sicher. Wie der Paulus es dann in Athen gemacht hat, mit aller Anknüpfung, Beispiele ihrer Welt, das, was der Paulus beobachtet. Aber den Punkt, den er rausstellt, ganz einfach, Mitte der gekreuzigte Jesus. Kapitel 2, 2, fast noch krasser ausgedrückt. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts anderes zu wissen, als allein Jesus Christus, und zwar in der Gestalt des Gekreuzigten. Den geschlagenen, geschundenen, sterbenden Leichnam. Ich wollte Christus gar nie anders euch predigen. Das ist schon sehr hart. Ich glaube, da liegt eine ganz große Krise unserer heutigen Zeit, dass wir in der Predigt vieles andere sagen wollen und nicht das eine, Christus in die Mitte stellen, und zwar in der Gestalt des Kreuzes. Jetzt schlagen wir noch den Galaterbrief auf, damit wir merken, ich sage immer, soll eine Paarschriftstelle sein, auf denen wir unsere Lehre gründen. Galater 3, Vers 1. Eine Gemeinde, die sehr viel von der Tat hielt und auch sehr den Glauben praktisch verwirklichen wollte, sehr gesetzeseifrig war in den Verordnungen. Und da sagte er, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war. Das heißt mit allen Details, ihr habt ihn gesehen, mit den Blutstropfen und mit all dem. Deshalb die Frage, was ist das Kreuz? Wir haben es immer wieder am Karfreitag unter einer Passionswoche herausgestellt. Der Kreuzestod war eine Hinrichtungsart, die ein Jude nie angewandt hat, weil er so furchtbar war. Das Allerschlimmste, was man tun kann an einem Menschen, ist doch Kreuzigungstod. Und zwar Der Körper erstickt, es ist durch Wasserverlust erschütternd, ganz abgesehen vom Blutverlust, die Schmerzen sind unheimlich, weil schon das im Grund kaum gehalten werden kann von den Händen. Die Füße waren angenagelt. Wir haben, glaube ich, im Jahr 1961 zum ersten Mal in der Nähe von Jerusalem einen Gekreuzigten ausgegrabenen, und zwar aus der Zeit nachweislich 0 bis 66 unserer Zeitrechnung. Also gerade diese Zeit des Neuen Testamentes, von dem wir aber den Namen wissen, dass er hieß Johanan, Hatzal und noch was. Können Sie in Lexika nachlesen. Und da sieht man genau, da ist der Nagel noch drin, so ein langer Nagel, der ist auch abgebildet in etwa im Brockhaus Bibellexikon, und der geht richtig durch die Knöchel, beide Knöchel durch. Es gab eine Zeit lang Leute, die sagen, also das war gar nicht so blutig, die hat man ersticken lassen. Stimmt nicht. Man hat wirklich die Nägel durchgetrieben und der Kreuzestod hat sich oft viele Stunden hingezogen. Hat also sogar über Tag und Nacht dauern können. Deshalb war das eine ganz grässliche Sache. Man hat den ganzen Todeskampf miterlebt und in einer schrecklichen Atemnot, und die Sterbenden haben sich immer wieder aufgebäumt, weil sie keine Luft mehr bekommen haben. Das hat dann diesen Wunden erst recht gerissen, weil die immer wieder runtergesackt sind. Das mit dem Höcker und alles sind ganz richtige Sachen. Das können Sie alles nachlesen. Also in dem Brockhaus-Lexikon ist über Seiten das beschrieben. Selbst Tacitus oder Cicero haben gesagt, das sei die schändlichste Weise und die schmählichste Weise, einen Menschen überhaupt hinzurichten. Es gab in Israel einmal eine Hinrichtung, aber die war im Makkabäerkrieg, sonst aber in Israel völlig undenkbar. Dass Jesus als Jude ausgerechnet zum Kreuzestod kam, ist im Grund eine ganz ungewöhnliche Sache. Nur das Römerregime möglich. Und warum ist gerade diese schändlichste Weise für den Gottessohn die Liebe, die Offenbarung der Liebe, den Sohn Gottes da? Und warum ist es für uns wieder die Erhöhung? Wir haben immer wieder drüber gepredigt, aber es lohnt sich, darüber stehen zu bleiben. Und es ist immer ganz gut, dass wir damit beginnen, obwohl wir nachher auch die heilende Kraft Jesu und das Gebetsleben Jesu oder sowas heraus, ganz praktische Sachen, einmal doch am Kreuz zuerst stehen zu bleiben. Es gab bei Juden nur noch eine Form, und die finden Sie auch in der Bibel, dass einer gesteinigt wurde. Die Steinigung war eine Strafe bei der Gotteslästerung. Das Einzige, was mich ein bisschen bewegt hat, ich habe es fast einmal sagen wollen, es ist ja in der Zeitgeistrichtung interessant, in der Zeit, wo sich Leute ärgern, dass ein Kreuzesbild aufhängt. In der gleichen Zeit hat eine politische Partei in Deutschland gefordert, dass die Strafe für die Gotteslästerung aufgehoben werden muss. Freiheit für jede Form der Lästerung, aber kein Zeichen mehr der Gottesverehrung. Das sind natürlich Zeitströmungen, die Sie sicher verstärken werden. Man muss wachsam sein, wir können sie nicht aufhalten. Aber im Judentum gab es für Gotteslästerung die Steinigung. Und das ist ja eine unheimliche Sache gewesen. Und dann hat man oft noch, wenn die Gotteslästerung sehr schlimm war, diesen toten Körper an einem Pfahl aufgehängt. Zur Abschreckung. Und das ist das, was im Neuen Testament immer wieder erwähnt wird. Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. 5. Mose 21. Da ist erinnert an diese Praxis, die im 5. Mosebuch beschrieben ist. Und da wird die Brücke geschlagen von dem Kreuzigungstod Jesu und gesagt, das ist ja das eigentlich, was der Mose schon geordnet hat. Verflucht ist, wer am Kreuze hängt, am Holz hängt. Am Baum heißt mal. Am Baum, das ist gemeint am Holz, am Stab und am Stamm. Aber das ist der jüdische Hintergrund. Und dann müssen wir noch einmal sehen, warum die ersten Christen das gemerkt haben, dass Jesus ins Leiden geht, ist ja ganz historisch exakt festgehalten im Neuen Testament. Das völlige Unverständnis fürs Leiden. Sie haben bis zum Schluss gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Und als Jesus am Kreuz hing, sind sie einfach davongelaufen. Es war überhaupt nichts anderes denkbar, als das ist die totale Katastrophe. Das ist die Bankrotterklärung Jesu. Oder wie sagen die modernen Theologen, Dorothee Sölle, Jesus ist am Kreuz gescheitert. Albert Schweitzer hat ja seine berühmte Leben-Jesu-Forschung so geschlossen, Jesus hat sich da in die Speichen des Rades der Weltgeschichte gestemmt und wurde drin zerfetzt. Du kannst bloß das Gleiche machen. An den Ogowe-Fluss gehen und dich verschleißen. Du wirst das nicht aufhalten. Aber Jesus hat uns Beispiel gegeben, geh hin und tue das Gleiche. Jesus ist gescheitert, ist im Grunde resignativ gewesen. sind ja erstaunlich viele Menschen, die mit Jesus nicht mehr anfangen können als diesen Beispielcharakter und sagt, mein Leben ist so nihilistisch, geht so im Nichts aus. Die haben es nicht begriffen und selbst nach der Auferstehung noch nicht begriffen, dass das Kreuz der größte Triumph Gottes ist. Das Kreuz, das kam wie eine Katastrophe und dass Gott daraus einen Sieg gemacht hat. Und Jesus hat seine Jünger gesandt, in die Welt hineinzugehen und sein Kreuz zu verkünden. Wo hat er denn das gesagt? Zum Beispiel beim Abendmahl. Mein Blut vergossen zu einer Erlösung für viele. Und diese Botschaft hat die Welt revolutioniert. Und wenn die Christen wieder zurückkehren würden und das heute tun würden, würden sie die Welt revolutionieren. Und das ist die Kraft, was die Welt braucht. Dann sind wir wieder beim Thema. Wir haben der Welt nichts zu bieten durch unsere politischen Resolutionen, sondern indem wir das Kreuz predigen, den gekreuzigten Christus, der heute im 20. Jahrhundert genau die gleiche Kraft hat wie in der Urchristenheit. Und das ist ein ganz großes, in wenigen Jahren keine große Römerstadt, wo sich nicht eine Christengemeinde im Zeichen des Gekreuzigten sammelte. Also nicht im Symbol, sondern im echten Glauben. Er ist mein Heiland. Und jetzt muss ich es erklären, warum. Wir sagen, immer wieder draufgestoßen, man versteht das Evangelium immer nur richtig, wenn man es in seiner Umwelt betrachtet, in seiner Umgebung. Heute ist das Christentum überall so seicht über unser Europa verteilt und dabei ist keine Glaubenskraft mehr. Das sieht man immer, was ist eigentlich christlich. Und das macht es auch so schwierig in der Diskussion. In der Zeit, als Jesus gewirkt hat, gab es nur ein Lebensideal. Groß, mächtig und schön und reich. Na, ist klar, was will der Mensch heute? Was will ein junger Mensch meinen? Ich möchte Ehre, ich möchte Ruhm, ich möchte mein Leben meistern. Der Mensch der Antike hat das ganz offen gelebt. Und wer war der Große in der Antike? Das waren die ägyptischen Pharaonen. Das waren die haben es geschafft. Umgeben von Luxus. Die ägyptischen Pharaonen hatten immer nur noch festgehalten, mit was sie nicht fertig wurden. Und das war der Tod. Die größten Bauwerke in Ägypten sind die Gräber, die Pyramiden. Sehr interessant. Das ist auch mal interessant zum Anknüpfen, wenn einer zurückkommt aus Ägypten und sagt, ist Ihnen das mal aufgefallen? Die Pharaonen mit ihrem ganzen Glanz wurden mit dem Sterben nicht fertig. Haben sie Riesengräber gebaut und haben gehofft, da irgendwie drin zu überleben. Und nach den Ägyptern kamen die Griechen und dann kamen die Römer. Und zur Zeit Jesu haben wir entfaltet den Augustus, der Octavian, der sich als den Göttlichen verehren lässt, der das in einer wahnsinnigen Weise darstellt. Ein Friedensreich um die ganze Welt aufbaut. Im Grunde ist er schon die Figur des Gegenchristus. Der genau das Gegenteil von Jesus will. Und man muss die Figuren gegeneinander sehen. Der Augustus mit einem Riesenreich, spielt ja im Leben des Octavian eine große Rolle, wie man sich mit der Kleopatra noch getroffen hat von Ägypten. Ja, da laufen ja die Linien nochmal. Und für der ganze antike Mensch war das ein Traumbild für jeden, der gelebt hat, das Leben auszukosten. Im Griechentum gab es ein Ideal, Kalos Kakatos, das heißt gut und schön, das ist das Höchste, was man erreichen kann. Und Jesus hat genau das Gegenteil in einer so extremen Weise gelebt. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte, er hatte keinen Freund, er war verachtet, arm, hatte keinen Beutel, hatte keine zwei Röcke und hat die Welt überwunden. Und wenn wir das heute wieder merken, das Evangelium ist eine ganz andere Größe als das, was wir in unserer Kultur so erleben. Das ursprüngliche Evangelium, das Jesus gepredigt hat. Wir sind immer sehr beschenkt, wenn wir wieder erleben, dass wir so viele Leute da heute finden, die auch bei euch in der Indianerpyramide, wo ist der Horst, gell, was da Leute rausgehen in diese, und einfach in dieser Spur Jesu leben, da hat man oft die ganze Glaubenskraft nochmal. Wenn Menschen das wagen, ohne Absicherung, was wird aus meinen Kindern, wenn sie krank werden, ich gehe an die verlassensten Plätze der Welt. Frau Kohler kam zurück und hatte erzählt von unserer Almut Krückel. Sie lebt seit Monaten nur in einem Zelt in Mosambik, in einem Gebiet, wo noch nie praktisch irgendeine Kultur hinkam, wo sie sagte, da sind wilde Tiere, alles. Da kann. Und die lebt da als schlichtes, zartes Fräulein und wirkt da und verkündigt das Evangelium. dass Jesus nicht die Macht und nicht den Schutz und nicht das Geld und nicht die Ehre und nicht die Armeen und die Waffen als die Macht, sondern genau das Gegenteil, aber das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Es gab im Römertum gab es auch noch Religion, aber eine ganz andere Religion. Die Religion der Selbstvergötterung des Menschen. Wenn Sie jetzt fragen, was heute die Religion des modernen Menschen in Deutschland ist, sind wir wieder ganz nah beim Augustus. Der imperiale Mensch, der alles hat. Interessant, dass dieser Mensch nicht glücklich ist. Gucken Sie sich um. Geld ist alles so schön. Mit den 560 Cabrio und so, die haben ja auch Verständnis dafür, dass es schön sein muss, drin Auto zu fahren. Aber ist es Lebens, ist es mein Leben? Was ist das Leben, das ich in der kurzen Spanne meines Lebens habe? Und Jesus hat den ganzen Entwurf auf den Kopf gestellt. Es gab in Israel einen, der den Augustus nachgeäfft hat. Und das war doch Herodes der Große. Herodes der Große noch einmal, der den ganzen Pracht noch einmal, wenn wir die Schlösser denken, gell, in Massa da, in wo hat er seine Fluchtburgen auf dem Herodion und wo, die überall die wahnsinnige Pracht des Herodes, Ausbau des Tempels und so weiter. Er, der Mensch, der alles kann, der aber in einer solchen Furcht, dass er nachts nicht schlafen konnte und immer gefürchtet wird, ermordet. Deshalb hat er seine Kinder eigenhändig ermordet und seine liebste Ehefrau, die Mariamne, hat er ersäuft und alles, weil er aus der Angst gar nicht mehr rauskam, aus der Lebensangst. Und jetzt kommen wir noch, die Bibel sagt ja, das ist aber Jesus nicht bloß, dass Jesus das gewählt hat, sondern Gott hat Jesus gesandt. Und Jesus hat das übernommen. Das steht im 1. Korinther 2, nochmal in der großen Darstellung von gekreuzigten Jesus. 1. Korinther 2, Vers 8, das hatten wir vorher schon in Vers 2. In diesem Gekreuzigten ist ein Geheimnis drin und dieses Geheimnis erkennt die Welt nicht. Selbst die Philosophen der Welt erkennen es nicht, denn wenn sie das erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In dem gekreuzigten Jesus ist die Herrlichkeit, der Lichtglanz Gottes verborgen, die Ehre. Das ist das, was der Jesaja im Tempel sah, das ist das, was auf dem Hirtenfeld aufleuchtet. In dem Gekreuzigten ist die ganze Schönheit Gottes drin. Und die muss man entdecken. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, ist alles im Kreuz gebündelt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Der da barfuß durch die Straßen Galiläas lief, über die Straßen, das war der Herr der Herrlichkeit. Und das Evangelium erzählt, das leuchtet kurz auf bei der Geburt Jesu in Bethlehem. Er hatte keinen Raum. Dann flieht Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten. Kommt er zurück. Und nur an zwei Stellen des Lebens Jesu, das so verachtet war, ganz selten, dass mal viele Menschen zu Jesus in großer Zahl drängten, aber schon wenn sie drängten, war gleich der Widerspruch da, so wie bei der Speisung der 5000. Oder bei Nazareth, sie wollten ihn gleich den Berg hinunterstürzen. Zweimal war im Leben Jesu der Versuch da, Jesus von seinem Leidensweg abzubringen. Und das eine war bei der Versuchung, da war es der Satan selber, du musst nur niederfallen und mich anbeten, dann hast du die Welt. Dann kannst du ein Augustusleben führen. Ist ja interessant. Sie können ein Augustusleben führen, den imperialen Menschen, wenn sie niederfallen und den Satan anbeten. Und nachher beim Petrus, der sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht das Leiden. Und Jesus sagt, geh weg, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Das ist ein falscher Weg. Und Jesus hat ganz früh seinen Jüngern gesagt, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf seinen Buckel. Hängt es nicht als Schmuckstück um den Hals, sondern hängt es immer auf den Buckel. Und das heißt, ja, sagen, ich habe heute Mittag mit den Senioren da Bibelstündle gemacht und habe über das Thema gesprochen. Die haben alle begriffen, Gott legt uns auch die bitteren und sauren Jahre des Alters auf. Auch das gehört zum Kreuz. Aber auch die Schmach und die Feindschaft, auch das Unverstandensein, auch die Missdeutungen. Wir sind nicht die Welteroberer. Und mit dem Evangelium können wir keinen Strahlenglanz abziehen. Wir können auch nicht sagen, wir bauen jetzt eine Gemeinde und Stuttgart wird da toll gucken, was wir alle. Wir werden ganz schwach und armselig sein. So wie Jesus nicht begriffen wurde, nicht verstanden wurde. Und genau in der Spur Jesu stehen wir. Wo steht das? Das mit dem Petrus, das widerfahre dir nur nicht, das ist Matthäus 16, Vers 13. So interessant, dass gleich nach dem Petrusbekenntnis, du bist Christus, Jesus sagt, du Satan. Also im gekreuzigten Jesus kommt die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein. Man sieht sie bloß nicht. Es ist nicht nach den menschlichen Kategorien der Schönheit. Gar nichts. Deshalb ist ganz recht, dass er es verachtet. Hätte der Paulus schon gewusst, die verstehen Jesus nicht, den gekreuzigten. Wie kann man das ganze Kreuzesgeschehen überhaupt verstehen? Jesus hat immer die Leute gesagt, er legte ihnen die Schrift aus. Er nahm die Schrift, das heißt die Bibel, das Alte Testament, er hat gesagt, ihr werdet es verstehen. Das Ganze steht schon im Alten Testament an vielen Stellen, am klarsten in Jesaja 53. Der leidende Gottes. Jetzt nehmen wir es nochmal her, wir kennen es alle gut, Jesaja 53. Deshalb ist es so müßig, mit Menschen heute zu streiten, wer ist Jesus? Ist er nur ein normaler Mensch oder was? Das ist so müßig. Ich muss den Zusammenhang der Bibel sehen. Da wird es erst deutlich, nicht bloß, dass ich an Jesus als Sohn Gottes glaube, sondern dass ich an den Sohn Gottes glaube, der in der Gestalt des schmählich zerbrochenen und zerschlagenen Leichnams am Kreuz hängt. Wer glaubt unserer Verkündigung? Wir sahen keine Gestalt, Vers 2, die uns gefallen hätte. Der war der allerverachtetste und unwerteste. Das ist der Messias. Und das Judentum stößt sich bis heute daran, dass Jesus hier in seiner Kreuzesgestalt der Messias sein soll. Und die Ablehnung des Kreuzes ist nicht nur das Symbol wegen den Kreuzkriegen, sondern da ist der große Streitpunkt. Ist der Messias nicht der leidende Gottesknecht? Und deshalb ist auch für uns so wichtig, dass wir den Punkt, den Trost des Glaubens entdecken, im leidenden Gottesknecht war Jesus wichtig, das Leiden auf sich zu nehmen. Und zwar, und dann steht es im Vers 5, für meine Sünden. Nirgendwo kann sonst Sünde gesühnt werden. Ich hatte heute ein wunderbares Gespräch, so richtig mal so einstündiges Gespräch, mit einem Zweifelnden, der sagt, ich lese jeden Tag die Losung, aber wissen Sie, ich möchte vor Ihnen auch ehrlich sein. Alle Ihre Dogmen kann ich nicht, und ich kann nicht in Ihre Kirche gehen, da müsste ich als Glaubensbekenntnis mitsprechen. Ich sage, keine Sorge, wir sprechen es ganz selten. Ich glaube, das nur bei Taufen. Konfirmation, richtig. Jetzt bleiben Sie doch einfach mal da stehen und sagen Sie, wie wollen Sie mit Ihrer Schuld werden? Da haben Sie recht. Ich kann meine Schuld nicht selber bezahlen. Das ist mal der erste Punkt vom Glauben, wo ich einfach... Und da muss irgendwo, wie macht es Gott, wie kann die Schuld Ihres Lebens weggenommen werden? Kann Gott einfach sagen, es ist nicht so schlimm, vergessen wir. Alten Testaments Opfer, Sehnen, und dann kommt Jesus, der die Sühne für unsere Schuld darbringt. Wir merken das ja immer in der Diskussion, etwa um die schrecklichen Judengeschehnisse in unserem Volk. Man sagt, da kann man doch nicht drüber hinweggehen. Wie kann man drüber weggehen? Da muss irgendwas geschehen, was das wegnimmt, sühnt. Es gibt keine Wiedergutmachung. Das kann ja nicht mehr gut machen. Und da spricht die Bibel von der Sühne, die den Zusammenhang löst, der Schuldverhaftung, und dass Gott selber ein Opfer bringt in seinem Gottesknecht. Es bleibt ein Geheimnis, das unserem, sagt der Paulus auch, ein Geheimnis. Aber angedeutet in diesem wunderbaren Kapitel, und dann, wenn Sie es weiterlesen, ist so wunderbar, wie das auf Jesus hinweist. In allem, er hat nicht geredet und hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben und so weiter. Und Jesus, wo hat Jesus selber gesagt, und das ist ja jetzt wichtig, wo hat Jesus selber gesagt, dass er sein Sterben als eine Erlösung gibt? Denn viele sagen mir, das steht doch gar nicht. Und Jesus hat sich selber nie so... Doch, natürlich, dauernd. Wo? Zwei wesentliche Stellen. Die eine muss man auswendig wissen. Markus 10, Vers 45. Wo Jesus sagt, mein ganzes Leben ist nicht, dass ich für mich was will. Ich baue kein Imperium auf, sondern ich gebe mein Leben, verströme ich zu einer Erlösung für viele. zu einer Erlösung. Der Schlüssel zum ganzen Jesusleben. Die Jünger haben sie begriffen. Markus 10, Vers 45. Zum Klarsten formuliert. Und das zweite Mal, wo es ganz klar formuliert ist, ist in den Abendmahlsworten. Einsetzung des Abendmahls. Den Umbau des Passas. Nehmt hin und esst aus meinem Leib, der für euch gebrochen wird. Zur Vergebung. Ganz klar, Originalton Jesu. Da gibt es keinen Zweifel dran. Auch für alle, die wir in der Bibel kritisieren, das ist so absolut klar. Die Urchristengemeinde von Anfang an gleich Abendmahl gefällt immer als die Gemeinschaft mit dem gekreuzigten, leidenden Herrn. Und da habe ich Jesus in seiner ganzen Entfaltung, ich habe auch eine hohe Meinung von Jesus, aber es tut mir furchtbar leid, das ist ein Begriff, da liegt das Herz. Jesus, der sich für mich gegeben hat und sein Leben für mich lässt. Und Jesus hat diesen Weg freiwillig beschritten. Das kommt jetzt wieder in den Paulusbriefen dann schön gedeutet. Am schönsten und bekanntesten ist natürlich in Philipper 2. Seid so gesinnt, macht's doch in eurem Denken wie Jesus. Geht doch in die Kreuzesnachfolge, geht doch in die Passionsgemeinschaft mit Jesus und tretet in die Fußstapfen Jesu hinein. Der wollte nicht im Himmel großer Herr sein, sondern er entäußerte sich und wurde Sklave und hat Sklave gemacht und hat den Schuhabputzer gespielt für alle Leute. Lebt das! Das größte Zeugnis, das Christen tun können, ist, dass sie Schuhabputzer der Menschen sind. In der Liebe Jesu. Und wenn Sie das haben, dass andere Menschen auf ihn herumtrampeln, denken Sie daran, ich möchte das Zeugnis der Liebe Jesu geben. Das Machtvollste, was Sie tun können. Ich glaube, das andere verfängt bei den Menschen oft gar nicht mehr, das, was wir reden. Oft da muss unsere Predigt wirklich durch diese Liebe Jesu unterstrichen sein. Eine betende Mutter, die für ihre Kinder betet, die bloß höhnen über den Glauben. Und wo sie es haben, unter Freunden, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, gehorsam. Der Vater wollte, darum hat ihn Gott erhöht. Und die Auferstehung und die Ehrung Jesu ist nur auf dem Hintergrund der Erniedrigung des Kreuzeswegs. Wir sind noch beim Kreuzesweg. Und die Gemeinde Jesu kann nie leuchten, kann nie groß sein, sie kann nur in diesen Fußstapfen Jesu sein, da hat sie die Verheißung. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 12. Vers 2. Lasst uns auf Jesus aufsehen. 12, Vers 2, Hebräer, 12, Vers 2. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der hätte Freude haben können, hat das Kreuz erduldet. Im anderen hieß, er hat das Kreuz gehorsam auf sich genommen und die Schande gering geachtet und sie gesetzt zur Rechten Gottes. Wie hat Jesus das überhaupt tun können? Wir wissen, dass es ihm ganz arg schwer wurde, so wie es uns schwer wird. Ich habe im Urlaub die Superbiografie vom Wilhelm Hahn, Kultusminister, gelesen. Dumm an der Büchertisch hin. 5 Generationen der Hahn-Familie, ist wahnsinnig. Das ist ja der Märtyrer Traugott Hahn. Nicht wie die gerungen haben in Baltikum, bis sie erschossen wurden. Und dann der Herero-Missionar und so. Und der Hugo Hahn im Kirchenkampf, der Bischof von Sachsen und so. Wie die alle gerungen haben, das Leiden wird jedem so schwer. Und wenn ich meinen Kopf dafür hinhalten muss, um Jesu willen, das ist wahnsinnig bitter. Und das tut heute Not. Und das kann man nur im Beten in Gewissheit tun. Und das heute auch, wenn Gott auf einen das Leiden legt und die Krankheit. Es ist ja merkwürdig, dass Gott die größten Glaubenszeugnisse von kranken Menschen geholt hat, wie so ein Ludwig Hofacker. Und dass ich sage, Herr, ich möchte drinbleiben in deiner Spur, aber so wie Jesus das zur Verherrlichung Gottes dient und dass die Ehre Gottes drüber herauskommt. Das ist im Kreuzesweg so wichtig. Wir hätten noch andere Stelle, Philipper 3, Vers 18. Ich möchte aber jetzt nicht verwirren, wir hören gleich auf. Philipper 3, Vers 18. Da spricht Paulus von Mitchristen und sagt, ich sag's unter Tränen, die sind Feinde des Kreuzes Christi. Das ist ein schmerzlicher Riss, der durch die Christenheit geht. Das sind Leute, die auch Jesus dienen wollen, ihn als Messias ehren, aber sie wollen das Kreuz nicht als den Höhepunkt der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes sehen. Und das Kreuz ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, weil da hat es Gott festgemacht, meine Sünde ist gesühnt, wo soll ich es denn sonst wissen? Da ist mir doch Zugang zum Himmel ganz klar zugesprochen. Bis in meine Sterbestunde ist es der Grund meines Glaubens, ich bin versöhnt mit Gott um Jesu Willen. Das ist alles versiegelt, was im Glauben je drin sein kann. Natürlich auch die Auferstehung und das neue Leben, weil das Alte gesühnt ist. Und in der Kraft des Kreuzes Jesu kann man auch überwinden. Auch das, was an Schwerem in der Welt drin ist. Wir brechen hier einfach ab. Und jetzt machen Sie einfach Entdeckungen. Es gibt so viele Stellen, also überall. Aber wie das wunderbar ist, wo man wieder jetzt so sieht, Jesus nicht bloß als den, der unter die Räder kam, der sich in die Speichen der Weltgeschichte hängt, sondern Jesus, der eine Versöhnung schafft in dieser Welt. Und ich habe heute zu diesem Herrn, der da so kritisch war, war auch ein tolles Gespräch, habe ich gesagt, es gibt keine Religion der Welt, wo überhaupt eine Antwort auf die Schuldfrage gegeben wird. Beim Hindu, dass ich in Benares in den Ganges steige und mich wasche, im Judentum, dass ich ein Widder auf den Altar lege, und das kann man heute gar nicht mehr, weil es in Jerusalem keine Feuerstelle mehr gibt dafür. In all den Religionen, da hat schon Karl Heim wunderbar darauf hingewiesen, die Schuldfrage ist Hauptproblem. Im Judentum vorbereitet von Abraham her, wie wird die Schuldfrage löst, also seinen Sohn eigentlich auf den Altar legen muss, dann Gott sagt, nein, legen nicht drauf. Und es bleibt eigentlich immer klar, wie komme ich aus dieser Schuldverhaftung auf? Eigentlich kann Gott von mir alles fordern. Und legt Gott seinen Sohn drauf. Bleibt ein Rätsel. Kann man nicht fassen mit seinem Verstand. Aber danken kann man. Und kann dann wissen, ich habe den freien Zugang zu Gott. Und es ist das Herzstück unseres Glaubens und die größte Freude. Und ich will nichts anderes mehr wissen als Jesus, den gekreuzigt. Um Symbol, das ist Wurst. Das ist mir ganz egal. Aber die Sache brauchen wir. Die Glaubenssache. Und die ist in der Christenheit heute ganz weit hinweggerückt. Und wir wollen das vielen, vielen Menschen zusagen und ihnen bekennen. Am herrlichsten ist dann, fällt Ihnen dann vielleicht jetzt erst auf, im Johannesevangelium, als Jesus in der Sterbe, im Sterbeaugenblick ruft, es ist vollbracht. Jetzt ist da. Eine Sühne ist geschaffen.